Damals lebten meine Eltern mit uns vier Kindern in einem kleinen schwäbischen Dorf. Unsere Nachbarn waren treue Gemeindeglieder und sie hatten eine typische Nebenerwerbslandwirtschaft. Das ist ja schon mal ein ganz tolles Wort, Nebenerwerbslandwirtschaft. 22 Buchstaben. Gustav hatte eine kleine Flaschnerwerkstatt im Ein-Mann-Betrieb und seine Frau Martha sorgte sich um die Tiere und den Garten. Drei Milchkühe standen im Stall und die lieferten auch die Milch für unsere Familie. Jeden Abend ging ich mit dem Milchkännle ins Nachbarhaus und nahm die kuhwarme Milch in Empfang. Und am nächsten Morgen hatte sich dann ein dicker Rahm auf dem Kännle gebildet. Außer den Kühen gab es ein Schwein, Hühner und Katzen. Und besonders der Nachwuchs der Katzen war für uns Kinder natürlich immer faszinierend. Auch wenn es lange rätselhaft blieb, wo denn die kleinen Kätzchen dann irgendwo wann geblieben sind, weil irgendwann waren sie weg. Hinter dem Bauernhaus gab es noch den Schweinestall. Jedes Frühjahr wurde ein Ferkel geliefert, über den Sommer und Herbst wurde es gefüttert und gehegt, sogar extra Kartoffeln dafür gekocht. Und wenn es im Winter dann kalt genug war, wurde das Schwein geschlachtet. Neugierig schaute ich zu, wie der Metzger die Borsten am dem toten Schwein entfernte. Und staunend stand ich vor dem riesigen Kessel, in dem die Würste gebrüht wurden und aus dem es dampfte. Und alles war irgendwie selbstverständlich. Die Tiere hatten Namen, sie wurden liebevoll versorgt und wenn es Zeit war, wurden sie geschlachtet und gegessen. Eine Geschichte noch. Manchmal verirrte sich eines der freilaufenden Hühner in unseren Garten. Da hatten mein Bruder und ich dann großen Spaß daran, das Huhn so lange zu jagen, bis es den Weg wieder zurückfand. Als die Bauersfrau das beobachtete, gab es natürlich eine Beschwerde bei den Eltern und wir wurden ermahnt, die Hühner nicht zu erschrecken oder zu jagen, weil sie dann keine Eier mehr legen. Das Spiel war dann also verdorben. Ja, aber so gehörten Tiere selbstverständlich zum Alltag und ich wusste genau, wo die Eier, die Milch und das Kotelett herkamen. Nur in unserem Haushalt gab es keine Tiere. Meine Mutter hatte für Haustiere gar nichts übrig. Sehr zum Leidwesen meiner kleinen Schwester. So sehen wir, Mensch und Tier haben also ein sehr differenziertes und vielleicht sogar kompliziertes Verhältnis. Mal werden Tiere als treuer Begleiter angehimmelt, mal erzeugen sie Abwehr oder gar Ekel. Spinnen und Schlangen werden doch von vielen gefürchtet. Aber auf der anderen Seite haben Tiere dem Menschen über Jahrhunderte geholfen, die Felder zu bestellen, Waren zu transportieren, vor Feinden zu warnen oder sogar Botschaften zu transportieren. Pferde, sehr große Tiere, haben von der Antike bis zur Neuzeit dazu gedient, Soldaten größere Stoßkraft zu verleihen. Und noch heute nutzt die Polizei Pferde, um Respekt bei den Menschen einzufordern. Heute werden aber Millionen von Tieren auch nur dazu erzeugt, um unseren unersättlichen Hunger nach Fleisch zu stillen. Und auf die Bedürfnisse der Tiere wird dabei nur wenig Rücksicht genommen. Qualvolle Enge in den Ställen und schreckliches Leid auf dem Weg zum Schlachthof werden ebenso in Kauf genommen. Und ob Schoßhunde, die beim Spaziergang getragen werden müssen, oder Kanarienvögel im Käfig dieses Leben wählen würde, das ist für mich doch zumindest eine offene Frage. Für den ökumenischen Tag der Schöpfung in diesem Jahr wurde dieses Psalmwort ausgewählt. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Da werden wir in einem Satz auf einer Ebene genannt. Und so erinnert dieser Vers an unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Er stellt uns auf eine Stufe mit ihnen und macht uns bewusst, Tiere sind genau wie wir von Gott geschaffen und loben Gott mit ihrer unendlichen Vielfalt, Artenvielfalt und ihrer Mannigfaltigkeit. Der heilige Franziskus war ja ein Freund der Armen, aber eben auch der Tiere. Und in seinem berühmten Gesang auf die Schöpfung heißt es folgerichtig: Gelobet seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, mit allen. Und die Schöpfungsgeschichten der Bibel erzählen ja davon, dass Tiere von Anbeginn der Welt zum Schöpfungsplan Gottes gehörten. In 1. Mose 1 erschuf Gott zuerst das Licht, dann trennte er Land und Wasser, belebte das Land mit Pflanzen und am 5. Schöpfungstag schuf Gott die Fische und die Vögel und am 6. Tag die Tiere des Feldes und das Vieh und an diesem Tag dann auch noch den Menschen. Erst dann tritt der Mensch hinzu und bekommt den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Ich verstehe das so: Wir sollen uns nicht als etwas Höheres ansehen als die Tiere. Auch sie sind, genau wie wir selbst, Geschöpfe Gottes und nicht nur Erfüllungsgehilfen unserer menschlichen Bedürfnisse. Da sind wir dann auch schnell bei der Frage: Haben Tiere denn auch eine Seele? Manche Menschen errichten ja auch Grabmäler für ihre Lieblinge. Haben Tiere eine Seele? Die Frage ist so alt wie die Menschheit selbst. Callistus Ware, ein orthodoxer Theologe aus Großbritannien, kommt beim Nachdenken darüber zu folgendem Ergebnis: Für mich ist es unbefriedigend zu sagen, dass Tiere keine Seele haben. Und wir sollten es vermeiden, eine solche Behauptung aufzustellen. Es geht doch darum, dass Tiere Lebewesen sind und alles Leben von Gott kommt. Deshalb sollten wir ihnen mit Respekt und Ehrfurcht begegnen. Sie haben ihre eigene Würde und die sollten wir respektieren. Ein bisschen diplomatisch ist diese Aussage ja schon, denn er behauptet nicht, dass Tiere eine Seele hätten, aber er sagt auch, wir können auch nicht sagen, sie hätten keine. Da darf jetzt jeder und jede ihren eigenen Schluss daraus ziehen. Aber dass Tiere nicht nur eine beliebige und austauschbare Ware sind, das wissen wir inzwischen zur Genüge. Kürzlich starb die bekannte Verhaltensforscherin Jane Goodall. Durch ihre jahrelangen Beobachtungen fand sie heraus, dass Schimpansen ganz individuelle Persönlichkeiten sind. Sie können Werkzeuge benutzen und Emotionen zeigen. Sie leben in komplexen Sozialsystemen. Und dass Schimpansen und viele andere Tiere solche menschlichen Eigenschaften haben, hat damals vielen nicht behagt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass auch Tiere einmalige Individuen sind. Selbst bei Amseln, so eigentlich unscheinbaren Vögeln, die für uns Menschen irgendwie alle gleich aussehen, kann ich an meinem Gartenteich beobachten, dass es unterschiedliche Charaktere gibt. Da gibt es die Dominanten, die sofort den ganzen Teich für sich in Anspruch nehmen. Und es gibt die Schüchternen, die erstmal schauen, was da geht und ob sie auch noch ein Plätzle finden. Es gibt solche, die die Gesellschaft anderer akzeptieren und andere, die ihren persönlichen Badeplatz partout mit niemand teilen wollen. Auch Amseln sind individuell verschieden. Und wer Haustiere hatte, eine Bekannte von uns hat schon eine ganze Reihe von Dackeln hintereinander gehabt, der weiß das. Da ist keiner wie der andere. Auch wenn sie alle vom selben Stammbaum sind. Und diese Beobachtungen passen zu dem, was uns der Psalmvers ans Herz legt. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Das bedeutet, der Mensch steht nicht allein vor Gott, sondern in einer Gemeinschaft mit allen Lebewesen, Tieren, Pflanzen und der Erde selbst. Gott gibt uns mit der Schöpfung einen Raum, der nicht aufgeteilt ist, und den Raum für den Menschen, der alles beherrscht, und einen Rest, sondern die Schöpfung ist als Ganzes, als Gesamtheit zu betrachten. Ja, lange Zeit dachten die Menschen, diese Erde sei der Mittelpunkt der Welt und die Menschen die Krone der Schöpfung. Zu Beginn der Neuzeit wurde dann aber klar, dass die Erde nicht den Mittelpunkt des Sonnensystems bildet. Aber auch gegen diese Erkenntnis gab es jahrhundertelang Widerstand. Und heute wissen wir, dass unsere Erde, unsere Sonne nur einer von Millionen leuchtender Sterne ist. Im 19. Jahrhundert wurde der Mensch auf andere Weise vom Sockel geholt. Die von Charles Darwin aufgestellte Evolutionstheorie behauptete eine enge Verwandtschaft der Menschen mit den Tieren. Und auch wenn wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen, unser Genom, also unsere Gene sind zu 99% mit denen eines Schweins identisch. Auch gegen diese Theorie gab und gibt es heftigen Widerstand. Und da muss ich einen kleinen Scherz einfließen lassen. Fritz kommt aus der Schule und erzählt seinem Vater, dass der Mensch vom Affen abstammt. Der Vater streitet das vehement ab. Dieser Lehrer könne ihm gestohlen bleiben. Aber Fritz gibt nicht nach. Schließlich räumt der Vater ein: Meinetwegen stammst du von einem Affen ab, aber ich nicht. Der Psychologe Sigmund Freud hat für diese Erkenntnis, dass der Mensch doch nicht so in der Mitte steht, wie wir uns das manchmal wünschen und lange geglaubt haben, den Begriff der kosmischen und biologischen Kränkung eingeführt. Der Mensch musste sich damit abfinden, nicht mehr der Mittelpunkt der Welt zu sein. Und als eine weitere, dritte Kränkung der Menschheit sah Freud seine eigene Entdeckung des Unbewussten an. Die psychologische Kränkung. Sie bedeutet, ganz knapp gesagt, ich bin da ja nicht der Experte, unser Handeln und unsere Gefühle werden eben nicht nur von unserem Verstand und unserem Willen bestimmt, sondern ganz stark auch von den uns unbewussten Erfahrungen und Einstellungen. Und ist das nun eine weitere Kränkung, dass die Tiere als unsere Mitgeschöpfe angesehen werden? Wie geht es Ihnen, euch, mit diesem Gedanken? Unser Psalm lässt keinen Zweifel, Gott ist nicht nur der Retter der Menschen, Gott umfasst in seiner Barmherzigkeit die ganze Schöpfung, auch die Tiere. Und ich muss sagen, ich fühle mich dadurch nicht kleiner oder unbedeutender, sondern reicher. Wir glauben daran, dass Gott die Welt mit Bergen und Bächen, Fischen und Vögeln, Bäumen und Blumen mit viel Liebe geschaffen hat. Und deshalb ist es doch klar, dass seine Barmherzigkeit auch allen seinen Geschöpfen gilt. Was bedeutet das nun für unseren Umgang mit der Schöpfung, besonders mit den Tieren, auf die wir heute unser Augenmerk legen? In den Augen der Bibel sind Tiere nicht nur Ressourcen, keine leblosen Objekte, die zur Verfügung stehen. Sie loben Gott mit ihrer bloßen Existenz, so heißt es in einem anderen Psalm. Sie stehen unter Gottes Schutz und sie haben einen Platz in seinem Reich, erzählt uns der Prophet Jesaja. Und Jesus hat uns gesagt, Gott kennt die Vögel unter dem Himmel und sorgt für sie. Und die Geschichte, die wir aus dem Matthäusevangelium gehört haben, zeigt, Tiere spielen an dieser, aber an vielen anderen Stellen in der Bibel eine wichtige Rolle. Wenn wir das ernst nehmen, müssen wir uns einige Fragen stellen. Können wir es verantworten, Tiere zu instrumentalisieren oder ihr Leid gleichgültig hinzunehmen? Du hilfst Menschen und Tieren. Dieser Vers ist auch ein Ruf zur Umkehr. Er lädt uns ein, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wir trennen oft zwischen Mensch und Tier, zwischen Würde und Wertlosigkeit. Gott aber handelt anders. Seine Liebe ist universell und sie verpflichtet uns zur Verantwortung. Tiere sind Mitgeschöpfe. Es reicht nicht, den Menschen zu retten, wenn der Rest der Schöpfung darunter leidet. Gottes Liebe gilt allem Leben. Deshalb sollte auch unser Handeln davon geprägt sein, mit Respekt, Achtung und einem tiefen Bewusstsein für die Gaben, die Tiere für unser Leben bedeuten. Ich glaube, wer das ernst nimmt, entdeckt viele Bereiche, in denen Veränderungen nötig und möglich sind. Will ich Tiere essen? Und wenn ja, interessiere ich mich dafür, wie sie gelebt haben, beziehungsweise wie sie gehalten wurden? Soll mein Garten ein Vorbild an Ordentlichkeit sein? Oder kann er auch vogel- und insektenfreundlich gestaltet werden? Wie können Straßen und Bahnstrecken geplant und gestaltet werden, sodass Lebensräume von Tieren nicht weiter eingeschränkt und zerschnitten werden? Wie kann Landwirtschaft betrieben werden, sodass die Felder keine toten Monokulturen mehr sind, sondern in ihnen und zwischen ihnen Lebensraum für Tiere und Wildkräuter bleibt? Zum Beispiel für das selten gewordene Rebhuhn, den frisch gekürten Vogel des Jahres 2026. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Eine kurze Zeile nur in einem wunderbaren Psalm. Eine Zeile, die leicht überlesen werden kann. Durch den Tag der Schöpfung ist uns diese Zeile heute vor Augen gestellt worden. Und mit ihr die Tiere, die unsere Mitgeschöpfe sind und ohne die wir nicht leben können. Ich wünsche mir, dass unser Blick gegenüber den Tieren im Kleinen und im Großen aufmerksamer wird. Dass wir lernen, dankbar zu sein für die verschiedenen Tierarten auf der Erde, auch die, die wir vielleicht nicht so mögen. Und dass wir in dieser Vielfalt, in dieser erhaltenswerten Vielfalt einen Fingerzeig des Schöpfergottes in all seiner Vielfalt und Fülle erkennen können. Ich wünsche mir, dass wir angeregt werden, Tieren auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen. Und eben nicht nur die Haustiere. Und alle zu schützen und zu bewahren und somit den Willen unseres Schöpfergottes zu erfüllen. Hören wir noch einmal auf Psalm 36. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge Gottes. Dein Recht ist so grenzenlos wie die große Flut. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Amen.